Der Radio Grischa Talk.
Willkommen hier bei uns im Studio, Mario Illin. Danke vielmals, dass Sie sich Zeit nehmen, hier, um bei uns im Grischa Talk ein bisschen über den Rennsport und über Ihre Karriere zu plaudern.
Danke.
Freut mich, dass Sie sind ja zu Chur aufgewachsen und haben es noch relativ weit in die Welt rausgeschafft. Großbritannien, die USA und noch weiter. Wie verbunden sind Sie noch mit Chur?
Ja, schon noch recht verbunden. Ich meine, ich habe noch einen Bruder, der hier wohnt. Ich habe eine Wohnung in Chur. Und wir ziehen jetzt schon noch jemanden auf Chur oder vor allem ins Bündnerland.
Eben hier in Graubünden hat ja eigentlich eben alles angefangen, wenn man das so sagen will. Die Lehre haben Sie dann in Ems gemacht, nachher ein Studium im Maschinenbau. Während dem Studium dann schon die ersten Erfahrungen mit dem Motorsport gemacht und dann schon Motoren für die Formel 2 entworfen. Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, das war schon vor dem Studium.
Ja,
das war in Genf. Ich habe in Genf ein Praktikum gemacht und habe dort herzlich wenig verdient und dann noch einen Nebenjob gebraucht. Und bin dann zum Hans gefunden. Der hat Formel 3 und Formel 2 Motoren vorbereitet und habe dann gefragt, ob er für mich einen Job hat über das Wochenende. Und dann habe ich dort gesagt, ja, eigentlich habe ich nichts, aber wenn ich schon da sei, könnte ich mal aufräumen und die Garage putzen. Und das habe ich dann auch gemacht, ein bisschen aufgeräumt und geputzt. Und nach einer Weile konnte ich dann Teile waschen für die Motoren und auch wieder zusammensetzen. Und so hat dann das eigentlich angefangen. Aber mein Ziel war eigentlich, das Autotech zu machen. Ich habe mich dann aber anders entschieden, auf Maschinenbau, weil mir der Studienplan vom Autotech hat mir eigentlich nicht so gefallen. Weil die haben sich zu wenig intensiv mit der Konstruktion und mit dem Konstruieren auseinandergesetzt. Und dann hatte ich das Gefühl, Maschinenbau wäre die bessere Basis.
Und nach dem Studium haben Sie ja noch in Kreuzlingen angefangen zu arbeiten. Und, also bei MOVAG, wenn ich das richtig aufgefasst habe. Und dann nachher den Sprung auf England gemacht, zu Cosworth. Und dort ja nachher Ihren damaligen Partner, den Paul Morgan, kennengelernt. Und mit ihm nachher die Firma Ilmor gegründet. Wer hat denn dazu die Idee gehabt?
Ja, ich muss vielleicht noch mal vorgreifen, wegen Genf. Der Hans Funder hat dann eben, hat mir die Gelegenheit gegeben, dort die Teile zu putzen und ein bisschen zu helfen. Dann. Und nachher bin ich zum Joachim Bonnier gearbeitet. Der hat ja einen Rennstall in der Schweiz. Das war ein Rennfahrer, so also ein Gentleman-Rennfahrer. Und da konnte ich dort auch noch ein bisschen tätig sein mit dem Einstellen von meinem Auto und auf die Rennstrecken gehen. Und dann ist der Bonnier tödlich verunglückt. Und nachdem hatte ich dann schon den Plan, am Frühling drauf ins Tech zu gehen. Aber dann hatte ich natürlich wieder keinen Job. Der ist im Juni verunglückt. Und dann bin ich zum Funder zurück und habe gefragt, ob er eine Arbeit hätte bis zum nächsten Frühling. Und er sagte, er hätte eigentlich den Auftrag von einem Franzosen, von Fred Stalder, einen Formel-2-Motor zu machen. Und ich könnte auch zeichnen, ob ich nicht Lust hätte, so einen Motor zu konstruieren.
Das einfach auf der Basis, dass er sie kennt, das ist nicht sie. Eben, sie haben schon Erfahrungen mitgebracht. Es war einfach wirklich rein auf das Vertrauen voneinander.
Ja. Gott, ich habe mich natürlich schon interessiert für das Metier und habe auch viel darüber gelesen und angeschaut. Aber ja, es hat sich eigentlich aus dieser Situation ergeben und ich habe das Gefühl, ja, das könnte man mal probieren. Und ja, es ist dann auch so weit gekommen. Was der Motor dann auch zum Einsatz gekommen ist, nachdem ich dann am Tech angefangen habe. Und dann eigentlich relativ erfolgreich.
Jetzt rückblickend so nach all Ihrer Erfahrung, die Sie jetzt gesammelt haben, wie gut war der erste Motor gewesen?
Eigentlich recht gut. Weil das war auch der Grund, was Sie dann zu Cosworth sagen können. Die haben nämlich ein Angebot gemacht auf das aber.
Okay, also quasi auf diese Zeichnungsskizze, auf den Entwurf des Motors, haben Sie noch die Chance bei Cosworth gekriegt.
Ja.
Und nachher eben haben Sie ja die Firma oder die eigene Firma gegründet, quasi mit einem Partner zusammen. Wie ist es zu dem gekommen eigentlich?
Ja, ich bin dann fast 5 Jahre bei Cosworth gewesen. Und der Paul Morgan, der hat auch bei Cosworth geschafft. Verdient hat man auch nicht viel bei Cosworth. Aber es war eine Ehre, um dort arbeiten zu können. Natürlich auch viel lernen. Und es war eine tolle Zeit. Aber nach fast 5 Jahren hatte ich das Gefühl, jetzt muss ich auch noch mal den Lebenshalt verdienen können. Und haben dann mit dem Paul Morgan das diskutiert, weil wir haben zusammen schon verschiedene Projekte gemacht in der Freizeit. Und er war eigentlich mehr der, der die Sachen produzieren lassen, organisiert hat und ich habe es konstruiert. Und haben wir eigentlich, von dem her haben wir gewusst, dass wir zusammen arbeiten könnten. Und es war eigentlich seine Idee, warum machen wir nicht etwas zusammen. Und ja, das haben wir dann auch in Angriff genommen, Ende 1983. Und im Januar 1984 haben wir Ilmor angefangen.
Und das haben Sie ja dann zusammen auch mit dem Roger Penske angefangen, nicht?
Ja, wir haben natürlich auch kein Geld gehabt.
Genau.
Wir hatten ein paar Ideen, aber kein Geld. Mhm. Dann haben wir Roger Penske angerufen und gefragt, ob er Interesse hätte an einem neuen Motor für Indianapolis. Und der hat dann nach ein paar Gesprächen uns eingeladen. Wir sollen von Amerika kommen. Und nach einem Meeting haben wir dann eigentlich einen Handschlag von ihm und gesagt, machen wir.
Mhm. Und dann ist ja losgegangen. Dann haben sie eben für die IndyCar die Motoren gebaut und nach einer gewissen Zeit hat es dann geheißen, ja, jetzt machen wir auch einen Abstecher in die Formel 1.
Ja, das ist dann 1989 passiert. Mhm. Haben wir den Entscheid getroffen, dass wir das zweite Standbein wetten und haben ja, das Gefühl gehabt, wir könnten jetzt in die Formel 1. Das war dann auch noch wichtig zu dem Zeitpunkt. Der Adrian Newey hat für Leighton House geschafft und und wir sind schon recht lange befreundet, schon vorher. Weil wir haben zusammen in Indy geschafft. Und er hat dann gefragt, ob wir nicht einen Motor machen für Leighton House. Und das war eigentlich auch mit der Grund, warum wir das angefangen haben.
Jetzt bin ich gerade das Buch am Lesen von Adrian Newey, so ein bisschen über seine Karriere. Wie ist denn der Mann überhaupt?
Ja, sehr gut. Der Beste, wenn ich sage, im Moment vom Sektor Chassis und Aerodynamik. Er ist ein sehr ruhiger. Er ist natürlich einer, der ja, man muss fast sagen, wo die Aerodynamik sieht, wenn jetzt gerade ein neues Reglement kommt, so, ist er meistens, wenn er mit seinen Entwürfen kommt, mit Abstand der Beste. Die anderen kopieren es dann.
Jetzt haben Sie ja dann nach dem Einstieg in die Formel 1 haben Sie dann nachher auch mit Sauber zusammen geschafft, beziehungsweise mit Mercedes und dann mit Sauber eigentlich. Wie war das da gewesen, mit einem anderen Schweizer denn in der Formel 1 zusammen zu arbeiten? Die sind ja jetzt, ich würde sagen, die Schweizer in der Formel 1 nicht so häufig.
Nein, es hat vor schon kleinere Lehnstellen vorher, die ein bisschen probiert haben mitzumachen, aber es ist nicht häufig. Und das war natürlich für uns eine gute Gelegenheit, weil vorher haben wir Leighton House gehabt, aber dort ist dann das Geld ausgegangen. Und haben wir noch einen March beliefert und Ken Tyrrell. Und dann ist der Sauber dann dazu gekommen. Das war eigentlich ein Programm, das die Zukunft weisend war in gewissen Sachen und für uns natürlich ein rechter Schritt vorwärts.
Ja, zukunftsweisend definitiv, die sind ja jetzt auch noch da. Wieso ist denn nicht dazu gekommen, dass es vielleicht später noch Zusammenarbeiten zwischen Zauber gegeben hat? Hinweil nicht so gerne gehabt, oder? Ist das der Grund gewesen?
Ja, wir haben natürlich Ziel gehabt zum Gewinnen. Und es hat sich dann gezeigt, nach zwei Jahren oder so, wenn man gewinnen will in der Formel 1, muss man mit dem richtigen Team zusammen sein. Und das war dann auch eine Gelegenheit, die man hatte, dann zusammen mit Mercedes, was man mit McLaren zusammengezogen ist. Und durch die Bekanntschaft, die ich mit dem Newey hatte, haben wir natürlich auch den Newey können holen. Und dann ist es mit dem Newey zusammen ist natürlich relativ schnell bergauf gegangen.
Sprechen Sie jetzt gerade an, eben nachher, ja, würde ich sagen, Mitte, Ende 90er Jahre, Motoren für McLaren gebaut. Und mit denen sind sie ja extrem erfolgreich gewesen eigentlich. Viele Siege, Weltmeistertitel mit dem Mika Häkkinen. Was ist das für ein Gefühl, zu wissen, dass die Kombination jetzt zwischen ihnen, die Sachen, die sie designen mit dem Adrian Newey und der Fahrer, dass das so einen riesen Erfolg eigentlich gebracht hat?
Ja, der Motor darf man eben nicht in Isolation anschauen. Der Motor muss ein Teil vom Auto sein. Und vor allem in Bezug auf Kühlung, Integration in Chassis und so weiter. Und der Newey hat natürlich auch Ideen, wie er den Motor sehen will, von der Form her, von der Gestaltung her, wie er die Aerodynamik am besten nutzen kann. Und mit ihm zusammen so zu arbeiten, ist natürlich hervorragend gewesen.
Ist aber auch ein bisschen Stolzgefühl aufgekommen, wo sie gesehen haben, mein Motor, der gewinnt Rennen.
Ja, sicher ist man zufrieden, wenn man Rennen gewinnt. Das war natürlich auch unser Ziel, um Rennen zu gewinnen. Aber wenn es bis so weit ist, ist es natürlich Knochenarbeit und ein weiter Weg. Aber das ist dann schon eine gewisse Erleichterung, wenn man dann zum Erfolg kommt.
Würden Sie die Zeit jetzt als eine der besten in Ihrer Karriere beschreiben?
Sicher eine der besten, aber auch Indy. IndyCar war auch eine super Zeit. Und vor allem dort, wo wir einen Motor bauen haben für ein Rennen. Das ist eigentlich für mich fast das beste Projekt, das wir gemacht haben, insgesamt. Weil wir eine Gelegenheit hatten, den Motor dort herzubringen, vor allem im Keimen. Wir nicht dürfen bekannt geben, was wir so etwas machen. Und wir haben für das Projekt haben Tag und Nacht geschafft. 7 Tage in der Woche. Das hätte in so kurzer Zeit passieren müssen. Also ich habe nie mehr so intensiv ein Projekt abgewickelt wie das IndyCar-Projekt.
Das war schon der Indy 500-Motor von der Fittipaldi, wenn ich bin ich mir richtig
erinnere. Ja, aber der ist dann eingeschossen, kurz vor dem Schluss.
Ja, genau, genau, genau. Jetzt mache ich einen kurzen Sprung von den 90ern zu Anfang 2000. Dort hat sich dann auch wieder einiges getan. Der Paul Morgan, ihr Partner, ist von denen gestorben. Und Mercedes hat dann einen Großteil von der Firma ja aufgekauft. Was würden Sie jetzt sagen, wie einschneidend ist diese Phase jetzt in Ihrem Leben auch?
Ja gut, der Verlust von Paul Morgan war natürlich ein sehr grosser Einschnitt. Und ich hatte dann 504 Leute. Mercedes, man war nicht sicher, macht Mercedes weiter. Weil das so in der Phase war, Anfang 2000, wo auch die Wirtschaft ein bisschen unsicher war. Und nachher ist das Interesse von Mercedes, was sie der Formel 1-Teil übernehmen wollten. Und das war eigentlich ein Zeitpunkt, wo man sagen, ja, das ist vielleicht der richtige Werdegang, was wir den Teil verkaufen. Den Rest haben wir behalten und haben dann eigentlich so können weitermachen.
Und nachher ist ja, ich sage es mal, in Sachen Formel 1 ein bisschen ruhiger geworden und sich wieder mehr auf IndyCar konzentriert.
Ja.
Im 2015 sind sie dann ja nachher wieder zurückgekommen. Auch ja. Noch Abstecher in der MotoGP, das hat es ja dann auch noch gegeben.
Ja.
Wie ist das passiert? Also dort, wo Sie den Red Bull geholfen haben, als eine Art Berater, würde ich jetzt sagen. Wie ist das abgelaufen? Hat da einfach der Christian Horner, der Teamchef, angerufen und gesagt, wir brauchen einen besseren Motor, oder?
Wie ist das gewesen? Ja, der Adrian war ja wie Red Bull zu dieser Zeit. Und sie waren dann nicht so zufrieden mit dem Renault-Motor. Und haben dann das Gefühl gehabt, wir sollten ein bisschen helfen. Was natürlich bei Renault nicht so gut angekommen ist. Aber wir haben dann dort eine Zusammenarbeit mit denen. Wir haben auch Verbesserungen bringen. Aber es war keine gute Zusammenarbeit. Es ist natürlich mit Widerstand angenommen worden. Und ja, nur es hat sich dann auch nach zwei Jahren aufgelöst. Aber dann war Honda da. Honda hat eigentlich auch ein Bedürfnis gehabt, weiterzugehen oder den Boden gut zu machen. Und die Zusammenarbeit mit Honda war dann sehr toll gewesen. Honda-Entwicklung gemacht, bis das Reglement eigentlich eingefroren worden ist.
Also eigentlich bis im 2000 und?
Wann ist das? 21 oder? Ja, 1 oder 22.
Im 22 haben sie festgefroren für 24 bis jetzt.
Bis 25, bis Ende 25, Jahr, genau. Mhm. Und bis dann haben wir eine Entwicklung gemacht für Honda.
Ja, ist das eigentlich auch relativ gut gegangen, wenn man jetzt so die letzten Jahre zurückschaut, was Red Bull erreicht hat. Ich möchte aber gleich nochmal fragen, jetzt das ist ja gleich ein grosser Sprung, auch Motoren entwerfen für Autos in den 90ern, V10-Motor, natürlich keine Turbos und nachher 2015 mit Hybridantrieb, Turbos etc. Was ist denn da die grösste Herausforderung gewesen eigentlich?
Das grösste Problem bei diesen Motoren ist einmal, was man einen guten Wirkungsgrad hat. Wir haben ja dann die neue Vorschrift gehabt, was die Benzinmenge, die wir kriegen, limitiert war. Also die Durchflussmenge war limitiert. Und das hat natürlich geheißen, was man mit dem, was man zur Verfügung hat, möglichst viel Leistung muss holen. Also dann ist der Verbrennungswirkungsgrad, der Gesamtwirkungsgrad des Motors natürlich entscheidend unter diesen Bedingungen. Und vorher hat man Kraftstoff immer genügend zur Verfügung gehabt, wenn man sie verbrennen konnte. Aber der Wirkungsgrad war auch dann schon entscheidend, aber nicht in dem Maß, wie es doch war. Also die Herausforderungen von einem Motor zu machen, der sehr effizient ist, ist natürlich eine ganz andere gewesen. Und das war recht interessant gewesen dann eigentlich.
Was ist denn für Sie interessanter gewesen, die 90er oder jetzt Mitte 2010er?
Ja, die 90er waren interessant gewesen. Man hatte einen guten Sound gehabt, einerseits. Und man hatte natürlich hohe Drehzahlen gehabt. Wir haben gegen 20'000 gedreht. Das war auch eine recht grosse Herausforderung gewesen. Aber und jetzt ist natürlich auch sehr interessant, wegen der Gesamteffizienz. Ein Grund, warum wir mit dem Zugmotor erfolgreich waren, ist auch, was wir weniger verbraucht haben als die anderen. Also weniger verbrauchen heisst natürlich auch weniger Gewicht mitnehmen. Und Gewicht ist bei einem Rennwagen Formel 1 entscheidend. 10 Kilo macht pro Runde in etwa 3-4 Zehntel aus.
Jetzt haben wir es vorher schon ein bisschen angetönt, der Red Bull-Erfolg eigentlich. Wenn wir so zurückschauen auf die letzten 4 Jahre, haben die ja recht viel mit heimgenommen, vor allem Max Verstappen. Wie ist das? Kann man jetzt sagen, dass Sie am Max Verstappen geholfen haben, die 4 Titel zu holen? Ist das eine faire Aussage?
Nein, einen kleinen Teil sind wir davon. Aber wir haben sicher ein bisschen mitgeholfen. Aber das Entscheidende war dort sicher auch das Auto. Der Motor ist gut gewesen, aber ist natürlich ein grosser Teil von Honda mitgekommen dort. Und die Aerodynamik von Adrian Newey hat natürlich auch massiv mitgeholfen.
Ich möchte gerade bei Fahrer bleiben, wie wir es gerade von Max Verstappen hatten. Sind ja mit mega vielen verschiedenen zusammen geschafft oder ein paar, viele ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Welcher ist Ihnen am meisten geblieben?
Ja, von Kimi Raikkonen. Vor allem die Art und Weise, wie er an Sachen hergegangen ist. Die Technik hat ihn nicht so interessiert. Meistens. Also der hat eine Trainingssitzung gefahren, nachher ist er hinter der Golika und ist Qualifying reingesessen und ist auf die Pole gefahren. Also das war sehr beeindruckend. Aber einer, der auch sehr gut war, war der Mika Häkkinen. Der hat wirklich können, im Qualifying eigentlich auf den letzten Punkt hat es können bringen und hat natürlich auch so enorme Zeiten gemacht. Der Max Verstappen ist enorm konstant. Also der bringt Resultate immer, auch mit einem Auto, das jetzt nicht unbedingt das Beste ist.
Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, es hat ein Schema, zwei Finnen, jetzt haben sie den Verstappen noch genannt, jetzt ist das Schema wieder hinüber. Jetzt, wenn wir auch Fahrer anschauen, die vielleicht nicht so angenehm waren, welcher ist vielleicht der mühsamste, den sie jetzt damit geschafft haben?
Montoya.
Also wie verstehe ich das, aber ich will gleich wissen, wieso.
Ja, es war einfach schwierig in allen Belangen.
Also er hat einfach zu viel verlangt, oder?
Nein, das nicht. Aber es ist seine Art und Weise und ja, eher schwieriger. Jetzt im Nachhinein, jetzt, wo er nicht mehr fährt, ist es besser mit ihm.
Wie ist es auch? Eben in der Formel 1 passieren ja extrem viele Sachen. Gerade Fahrer wie der Kimi oder der Häkkinen haben ja recht viele auch Sachen im Hintergrund gehabt. Haben Sie vielleicht irgendeine lustige Geschichte aus dem Hintergrund von der Formel 1, die Sie uns erzählen könnten?
Ja, der Häkkinen war natürlich auch gut mit seinen Funksprüchen. Ich weiss noch, am Arena in Barcelona ist ihm der Heckflügel abgebrochen, auf der Zielgeraden. Und dann war natürlich das Auto schneller unterwegs gewesen. Und der Ingenieur hat ihm durchgefunkt, pass auf, der Heckflügel ist abgebrochen. Dann hat er gesagt, ich meine, 100 PS mehr. Hat er zurückgefunkt.
Ja, beim Kimi ist das doch auch mal passiert. In Hockenheim, glaube ich, ist ihm der Heckflügel abgebrochen. Das ist aber nicht mehr so gut gegangen. Dort ist er nachher einfach in die Bande rausgeflogen. Ja. Dort hat er, glaube ich, keinen Funk.
Ein Barcelona ist nicht abgeflogen.
Ja, dort ist es noch besser gegangen. Ja. Ja. Jetzt wird er vielleicht noch mal zurück in die Gegenwart kommen. Jetzt 2025. In der Formel 1 ist ja das Thema Hybride, Elektromotoren ist ja immer mehr das Thema. Meinen Sie, dass da vielleicht die Notwendigkeit für die Ingenieure im Rennsport vielleicht ein bisschen wegfällt?
Nein, das nicht. Das wird sich verlagern. Aber wegfallen sicher nicht. Aber ich glaube, jetzt haben sie in meinen Augen ein bisschen übertrieben mit der Antriebseinheit, also 50-50. Weil das ist heute noch nicht so richtig klar, wo der Strom herkommen soll. Und vor allem jetzt haben wir ja auch keinen Turbolader mehr, wo wir Strom haben können liefern können. Wir haben einen Turbolader, der einen Generator antrieben hat. Und da haben wir etwa 70 Kilowatt elektrische Leistung können rausholen, was ja nicht unbedeutend ist. Und das fällt natürlich jetzt weg. Weil gewisse Hersteller, die in Formel 1 haben wollen, das nicht wollen. Also das hat ihnen nicht passt oder es war schwierig oder zu kompliziert, was auch immer. Und jetzt haben wir natürlich das weg, haben viel mehr elektrischen Anteil. Auf der Hinterachse kann man nicht mehr gewinnen, weil es blockieren die Hinterräder. Also das Resultat wird sein, was wir mit dem Verbrenner dann auch einen Strom machen, nicht nur vortreiben. Und ja, nach etwa 11,2 Sekunden ist die Batterie leer, wenn man vollzieht. Also jetzt in Spa, bergauf könnte es knapp werden.
Ja, Orange ist ja der Ausgang von der Kurve eigentlich, aber könnte es dann schon leer sein mit der Batterie.
Ja.
Wie ist denn das jetzt für Sie als Ingenieur, eben jetzt bei diesen ganzen Anpassungen, wie haben Sie sich da müssen weiterentwickeln, ja, über die Jahre eigentlich an die technischen Anpassungen?
Ja, ich meine, wir haben natürlich jetzt ab 26 auch weniger Kraftstoff zur Verfügung. Das kommt auch noch dazu, damit wir eine Leistungsreduktion haben vom Verbrenner. Also der Verbrenner ist anders, aber ähnlich wie der jetzige, aber mit dem geringeren Energiemenge, die wir zur Verfügung haben. Und das heisst natürlich auch wieder, wie kann ich möglichst effizient verbrennen und das natürlich auch über den Bereich ziehen. Das ist nach wie vor interessant. Das Elektrische ist eine andere Angelegenheit, das machen wir nicht.
Das Elektrische ist nicht wirklich ein Thema. Nein. Jetzt vielleicht auch allgemein gefragt, die Formel 1 als Ganzes hat sich ja auch extrem verändert über die Jahre. Was ist da Ihre Meinung dazu, zur Formel 1 jetzt, wie sie aussieht?
Für mich hat es fast zu viele Rennen. Oder es hat nicht nur fast, es hat zu viele Rennen. Ich glaube, es ist eine Gefahr da von einer Übersättigung. Und das wäre schade. Aber es ist jetzt natürlich ein bisschen getrieben von Marketing und Geld. Und ich habe nicht den Eindruck, was das jetzt sehr förderlich ist, Formel 1 für die Zukunft. Jetzt redet man zwar schon wieder von den Submotoren eventuell. Das könnte natürlich den Anreiz wieder erhöhen. Vor allem, weil natürlich dann eine ganz andere Soundkulisse da ist. Das wieder attraktiver machen.
Jetzt haben Sie es auch gerade angetönt mit dem Marketing und zu viel Rennen. Ich möchte gerade kommen, zum Beispiel das Rennen Las Vegas. Brauchen wir nochmal wirklich ein Stadtrennen in dem Kalender? Das ist ja aus vielen Leuten Sicht ja eigentlich klar fürs Marketing da.
Ja, über die Stadt drinnen sind immer ein bisschen schwierig. Aber auch der Zeitpunkt, oder was zur Nacht da gefahren wird, fast um Mitternacht rum. Und ist alles ein bisschen schwierig für mich. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass natürlich mit dem Budget gehabt, das man jetzt hat, die Begrenzung nach oben, jetzt wird natürlich bei den Ingenieuren und bei den Mechanikern gespart. Und die werden einfach verbrennt, muss man fast sagen. Wenn mit 24 Rennen und dann natürlich mit der Reiserei noch, haben die natürlich überhaupt keine Freizeit mehr. Mhm. Und Familie haben noch schwieriger. Also das sind sicher Probleme, die die Formel 1 eigentlich im Moment hat. Und ich glaube, da muss man einen Weg finden, dass man entweder zwei Teams hat, dass man eine gewisse Ablösung hat, aber das kostet Geld. Und wenn man natürlich ein Budget gehabt hat, will man das Geld möglichst für die Entwicklung nutzen und nicht für die Leute.
In dem Fall das Budget hat eigentlich auch negativ auffallend. Ist ja eigentlich ursprünglich da gewesen, damit die Konkurrenz zwischen den Teams wieder näher wird, also dass Teams wieder näher kommen. Würden Sie sagen, gibt es denn da eine andere Lösung, um das wieder fairer zu machen? Dass auch eben kleinere Teams eine Chance haben, zum mitmachen?
Ja, die guten Teams werden immer vorne sein. Die besten Leute haben. Egal, ob man jetzt eine Budgetbegrenzung hat oder nicht. Ich glaube, die Gefahr ist einfach, die nicht so erfolgreich sind, was die dann probieren, das mit Geld zu kompensieren. Und das geht eben auch nicht. Nur Geld nützt eben auch nicht, wenn man nicht die richtigen Leute im Einsatz hat. Von dort her, ich finde es, sicher ist es, in einem gewissen Maß hilft das, die ganzen Kosten runterzubringen. Aber es ist nicht entscheidend. Wir haben drei Motoren im Moment, die wir dürften brauchen im Jahr. Aber bis man die Standfestigkeit hat, was ein Motor so lange hält, da gibt man so viel Geld aus und so viele Prüfstandstunden. Ob denn das am Schluss günstiger ist, zweifle ich.
Nochmal eine Grundsatzfrage eigentlich zur Formel 1. Wir haben es ja vorangetönt, es gibt mehr Elektrokomponenten. Wir haben es 50-50 vom Antrieb her, 50% Verbrennermotor, 50% vom Elektromotor. Das ist ja alles auch ein bisschen im Namen von weniger CO2 ausstoßen. Gleich ist es ja einfach mit Autos im Kreis rumfahren für viele Leute. Ist denn der Rennsport in 2025 noch zeitgemäß?
Ja, das glaube ich schon. Ich meine, es ist Unterhaltungssport. Also von dem her, das ist wie Shooten oder was auch immer, was vergleichbar. Der CO2, das wird natürlich im Vordergrund gestellt, Ausstoß, aber das ist verschwindend klein von den Rennauto. Zuschauer sind das Problem, muss man sagen, aber das ist auch beim Shooten das Problem. Und jetzt, ab 26 fahren wir mit synthetischem Kraftstoff. Und dann ist der CO2-Ausstoß auch nicht, kann man gerne nicht mehr als Argument nehmen. Weil die Kraftstoffe die sind zu 90% CO2-reduzierend.
Synthetische Treibstoffe sind in dem Fall im Gange. Wir haben es vorher gehabt. Vielleicht kann es sein, dass wir zurück zu den Saugermotoren gehen. Also ist in dem Fall die Zukunft des Verbrennermotors, ist das eine Zukunft für den Rennsport oder wird das ein wenig gleich verschwinden?
Nein, ich glaube, sicher ist es eine Zukunft des Rennsport. Aber nicht nur vom Rennsport, aber auch von der Strasse. Weil der Verbrenner hat eigentlich viele Vorteile, die ich kann abdecken kann, vor allem wenn ich synthetischen Kraftstoff habe. Und ich meine, mit dem Elektroauto, woher der Strom kommt, müsste man auch ein bisschen mehr hinterfragen. Und nicht nur woher der Strom kommt, aber auch die ganzen Ressourcen und Bodenschätze, die ich brauche, um eine Batterie zu produzieren und wie ich sie produziere. Und von wo sie kommen, muss man auch noch fragen. Also, ich glaube, da gibt es nicht grosse Argumente. Das Elektroauto hat eine gewisse Berechtigung, vor allem innerstädtisch. Ich finde das sicher eine Lösung, die man vertreten kann. Aber nicht Autos, die 2,5 oder 3 Tonnen schwer sind. Weil das Gewicht muss ja auch immer herumfahren. Und die Batterie ist gleich schwer, ob sie voll oder leer ist.
Jetzt sind wir ein bisschen mehr bei den Strassenautos. Da möchte ich aber gleich noch mal eine Frage machen. Sie, die ja Rennsport im Blut haben praktisch. Ja. Was fahren denn Sie als Alltagsauto?
Ich fahre einen BMW Diesel.
Ein BMW Diesel, bis zu dieser Wahl kommt?
Ja, der Dieselmotor ist halt immer noch recht sehr effizient. Und ein Dieselmotor mit einem Partikelfilter und mit einem Abgaskatalysator, eigentlich eine sehr gute Sache.
Jetzt sind wir ein bisschen abgewichen. Vorher haben wir es von der Zukunft des Rennsports gehabt, ob der Verbrennermotor eben Zukunft sein kann. Jetzt möchte ich aber noch zu Ihnen kommen. Wie sieht es denn bei Ihrer Zukunft aus? Was ist denn Ihr nächstes Ziel?
Ja, ich mache immer noch weiter im Rennsport. Und dann habe ich eigentlich immer noch das Ziel, können erfolgreich sein und auch mit der Firma können erfolgreich sein. Also ich will das weiterverfolgen, auch wenn ich jetzt schon in Pension gehen könnte. Aber ich finde das nach wie vor eine Herausforderung und es ist interessant. Und solange etwas interessant ist und man Freude daran hat, muss man das weitermachen. Und
wenn Sie jetzt nach der ganzen Erfahrung, die Sie gesammelt haben, zurückgelangt auf Ihre Karriere, was würden Sie Ihrem 18-Jährigen, sagen wir, für einen Tipp geben?
wissen, was man machen will, klare Ziele haben und dann bereit sein, Opfer zu bringen und daran zu arbeiten.
Wunderbar. Danke Ihnen vielmals. Das ist ein wunderschönes Quote, das ich jetzt sagen würde, das ist ein gutes Abschlussquote. An dieser Stelle möchte ich Ihnen nochmal danke vielmals sagen, dass Sie sich Zeit genommen haben, um hier vorbeikommen und mit uns plaudern, hier im Grischa-Talk.
Danke Ihnen vielmals.
Der Radio Grischa-Talk.